Ich lese uns 1. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Über die Geisteswirkung aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließ zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Es besteht aber Unterschiede in den Gnadengaben. Doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste. Doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich. Doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilung in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Lasst uns beten. O großer Gott, wir bekennen, dass wir deine Gnade brauchen. Herr, wir bekennen, dass wir deinen Geist brauchen, um diesen Text zu verstehen. Schenk uns Weisheit, schenk uns Erkenntnis und schenk uns, Herr, Demut, uns unter dem unterzuordnen, was dein Wort lehrt. Und so bitten wir in Jesu Namen. Amen. Kapitel 12 bis 14, also vielleicht nur Kapitel 12 und 14, sind die wahrscheinlich schwierigsten Kapitel in diesem Brief. Und es liegt nicht daran, dass sie kompliziert geschrieben wären. Es liegt auch nicht daran, dass das Griechisch vielleicht besonders kompliziert ist. Es sind die schwierigsten Kapitel, weil es um diese Kapitel so viel Verwirrung gibt und so viele unterschiedliche Auslegungen. Ich glaube, es liegt daran, dass oft das Ziel verpasst wird. Das Ziel, worum es Paulus in diesen Abschnitten wirklich ging. Man sieht am Ende den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und in unserem Fall sind die Bäume die Gaben, die Geistesgaben. Und viele Christen beschäftigen sich gerne im Detail mit jeder einzelnen Gabe. Und was diese Gabe im Detail bedeutet und wie es ausgesehen haben muss und wie es heute aussieht. Aber sie sehen das Große und Ganze nicht. Sie sehen nicht, worum es Paulus in diesen Abschnitten eigentlich geht. In diesen Kapiteln erklärt Paulus gar nicht die Gaben. Er beschreibt gar nicht im Detail, was diese Gaben sind. Er erwähnt sie. Den Korinthern ging es um die Gaben. Die Korinther haben sich mit diesen Gaben beschäftigt, aber Paulus will, dass die Korinther lernen, diese Gaben richtig zu nutzen, sie zum Positiven zu nutzen. Er beginnt mit dem Wichtigsten von allem, wenn er diese Kapitel beginnt, nämlich mit dem, worum es geht. Es geht darum, geistlich zu sein. Es geht darum, geistlich zu sein. Paulus erklärt, was das bedeutet. Es geht ihm darum zu sehen, warum wir die Gaben haben, wie wir sie nutzen sollen. Und dann zeigt er uns die Vielfalt der Gaben auf. Dass es ganz viele Gaben gibt, ohne sie zu werten. Ohne die eine besser zu machen als die andere. Paulus Ziel in diesen 11 Versen ist, dass die Gemeinde lernt, die Gaben richtig zu nutzen. Für das richtige Ziel zu nutzen. Und das ist auch das Ziel der Predigt heute. Nutze deine Gaben richtig. Nutze deine Gaben richtig. Richtig. Wir werden drei Aufforderungen betrachten, die wir in dem Text finden, die ich zumindest in der Vorbereitung gefunden habe. Der erste Punkt wird sein, sei geistlich, der zweite sei dankbar und der dritte sei zufrieden. Sei geistlich. Das ist die erste Aufforderung, die wir finden. Es bedarf ein wenig Erklärung. Ihr seht, Paulus beginnt den Abschnitt mit über die Geisteswirkungen, so wird es in der Schlachter übersetzt. Das Griechische ist da nicht so eindeutig und ich glaube, die bessere Übersetzung wäre eigentlich über die Geistlichen. Denn das ist das eigentlich, wie es eigentlich übersetzt worden ist. Aus dem Kontext heraus haben viele Ausleger und viele Übersetzer dann entschieden, wahrscheinlich geht es am Ende um die Geistesgaben. Aber wenn wir die ersten Verse, die ersten drei Verse betrachten, geht es am Anfang nicht um die Gaben, sondern um die Personen, um die Christen in der Gemeinde. Und damit beginnt Paulus mit den Christen. Und das war das Problem in der Gemeinde. In der Gemeinde gab es Spaltung. Das haben wir seit dem ersten Kapitel gesehen. Es gab die Spaltung über den Lieblingsprediger. Wer war der bessere Prediger? Und in Kapitel 6 haben wir gesehen, dass die Gemeinde sich gestritten hat vor weltlichen Gerichten über geistliche Dinge. Und dann haben wir letzte Woche gesehen, dass es Spaltung in der Gemeinde gab zwischen den Reichen und den Armen. Und heute ist das Problem die Geistlichen, oder sind das Problem die Geistlichen? Besser gesagt, diejenigen, die gedacht haben, sie sind geistlich. Das waren die Leute, die mit ihren Gaben, die sie bekommen hatten, vielleicht angegeben haben. Vielleicht die Prediger in der Gemeinde, die sich am Sonntag präsentieren konnten, weil sie so toll reden konnten. Oder die, die ganz viele Sprachen sprechen konnten. Jetzt erklärt Paulus der Gemeinde, was die Geistlichen wirklich sind, wie, woran wir wirklich erkennen, wer geistlich ist. Und er benutzt dazu die Vergangenheit der Geschwister. In der Gemeinde gab es auf der einen Seite die Griechen und auf der anderen Seite die Juden. Und beide hatten unterschiedliche Vergangenheiten. Die Griechen kamen aus einer Religion mit vielen Götzen und Paulus schreibt hier, ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließ zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Die Geschwister, die aus dem Heidentum kamen, aus der griechischen Kultur, hatten sich fortreißen lassen zu den Götzen. Die Götzen haben sie bestimmt und haben ihr Leben bestimmt. Und alles, was ihnen über die Götzen gelehrt worden ist, haben sie geglaubt und sind dem gefolgt. Ihr habt euch fortreißen lassen, so wie ihr geführt wurdet. Und wenn wir ehrlich sind, ist diese Wahrheit heute immer noch der Fall. Und es ist nicht so, dass wir jetzt in Berlin an jeder Straßenecke Götzentempel finden, wie es vielleicht in Korinth der Fall war. Aber der Mensch an sich lässt sich gerne fortreißen. Er lässt sich gerne mitreißen. Ich weiß nicht, ihr müsst nur mal zu einer Sportveranstaltung gehen und da sehen wir, wie schnell sich Menschen mitreißen lassen. Ihr dürft es wahrscheinlich schon mal erfahren haben. Wir lassen uns fortreißen. Manchmal sind es Sportveranstaltungen, Lieblingsmannschaften. Manchmal ist es vielleicht eine Idee, eine Ideologie. Wir haben keine gerade positive Geschichte in Deutschland, was Ideologien anbelangt. Aber Menschen lassen sich davon fortreißen. Von der Politik vielleicht. Oder von dem, was die Politiker falsch machen. Oder die Medien, die uns erzählen, was wir glauben sollen, woran wir festhalten sollen. Wir lassen uns fortreißen von diesen falschen Ideen, von diesen vielleicht Halbwahrheiten, aber am Ende dennoch von diesen Lügen, die uns umgeben. Seht ihr, die Geschwister in Korinth hatten sich in der Vergangenheit fortreißen lassen von den Götzen und den Lügen, die um diese Götzen herum entstanden sind. Und diese Götzen und diese Ideen hatten die Kraft, die Menschen mitzureißen. Wenn das der Fall bei uns ist, dann sind wir kein geistlicher Mensch. Wenn wir unser Leben bestimmen lassen von allen anderen außer von Christus, dann sind wir am Ende kein geistlicher Mensch. Das heißt nicht, dass wir abgesondert leben sollen, aber wir sollen uns nicht fortreißen lassen von dem sich die Welt fortreißen lässt. Seht ihr, das war das Problem der Griechen in der Gemeinde. Sie haben sich von Götzen fortreißen lassen. Doch dann waren die Christen dort, die früher Juden waren. Und die hat natürlich nicht das Problem der Götzen. Die wussten, es gibt nur einen Gott, den einen wahren Gott, an den haben sie geglaubt. Das Problem der Juden war Christus. Christus selbst, die Person, war das Problem. Seht, Paulus sagt, darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Oder Jesus sei verflucht oder ist verflucht. Im 5. Buch Mose lesen wir, jeder, der am Holz hängt, ist verflucht. Jeder, der an einem Holz stirbt, am Holzstamm stirbt, ist unter Gottes Fluch. Und das wussten die Juden. Deswegen wollten sie, dass Christus gekreuzigt wird. Weil sie wollten, dass Christus einen Tod stirbt, indem er unter dem Fluch Gottes endet. Jesus war unter diesem Fluch. Aber er ist auferstanden nach 3 Tagen und hat den Fluch gebrochen und hat ewiges Leben gebracht durch seine Auferstehung. Und er sitzt zu Rechten des allmächtigen Vaters, von wo er wiederkommt. Aber die Juden bis heute haben nur den gekreuzigten Christus gesehen, den Verfluchten. Und deshalb fanden sie Christus abstoßend. Das war ihr Problem. Christus, weil er gekreuzigt wurde, konnte für sie gar nicht der Erlöser sein. Sie konnten an diesen Menschen nicht glauben. Christus hat sie, weil er verflucht war, abgestoßen. Und wir kennen die Reaktion. Vielleicht nicht aus demselben Grund, aber wir kennen die Reaktion, dass Menschen Christus abstoßen. Dass sie nicht an Christus glauben wollen. Und sie finden verschiedene Gründe. Die meinen sagen, es ist alles erdacht, es ist alles erfunden, es ist alles nicht wahr. Die anderen wollen an keinen Erlöser glauben, der ihnen sagt, was richtig und was falsch ist. Die anderen wollen an keinen Erlöser glauben, der sagt, dass sie Sünder sind. Und Paulus hat schon gesagt, dass Christus für die einen lächerlich und für die anderen ein Anstoß ist. Wir sehen es heutzutage, wir sehen es in unserer Gesellschaft, wir sehen es in unseren Arbeitskollegen, in unserem Freundeskreis, sogar in unserer engsten Familie manchmal. Dass wir sehen, dass die Menschen nicht an Christus glauben wollen und ihn sogar abstoßend finden. Aber dann sagt Paulus in Vers 3, es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Und hier ist die Definition eines geistlichen Menschen. Ein geistlicher Mensch als allererstes hat den Heiligen Geist von Gott erhalten. Und durch den Heiligen Geist kann er Christus Herrn nennen. Und nur durch den Heiligen Geist kann er Christus Herrn nennen. Natürlich, wir wissen, Menschen können Lippenbekenntnis abgeben, Menschen können Bekenntnis sagen, können sich zu Gott bekennen. Aber wir wissen auch, dass Paulus im Römerbrief sagt, dass wenn wir den Geist haben, wir im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Und das ist das, was Paulus hier auch meint. Wenn wir den Heiligen Geist haben und glauben, dann bekennen wir aus dem Herzen heraus, dass Christus unser Herr ist. Und das können wir nur tun, wenn der Heilige Geist in uns ist. Und darum geht es. Und darum allein geht es, wenn wir darüber reden, wer ist geistlich. Es geht darum, dass der Heilige Geist in uns Glauben wirkt und dass wir durch diesen Glauben in dem Heiligen Geist Christus bekennen. Und dazu sind wir aufgefordert, zum Glauben und zum Bekennen. Und das macht uns geistlich. Wir haben also die erste Aufforderung gesehen, seid geistlich, dass wir an Christus glauben durch die Kraft des Geistes. Und jetzt sehen wir die zweite Aufforderung, seid dankbar oder sei dankbar. Denn die Realität ist, wenn wir dankbar sind, dann nutzen wir die Gaben, die uns Gott gegeben hat, automatisch anders, als wenn wir stolz sind. Das kennen wir aus unserem Alltag. Wenn wir für etwas dankbar sind, dann nutzen wir die Dinge anders, als wenn wir stolz diese Dinge präsentieren, die wir uns selbst geleistet haben. Und diese Dankbarkeit haben die Korinther eben nicht gesehen. Sie haben Gaben gehabt und sie haben die Gaben genutzt. Und das wird deutlich in den nächsten Abschnitten, wenn wir sie lesen. Das Problem war nicht, dass ein Mangel an Gaben geherrscht hätte. Oder dass die Korinther die Gaben nicht wirklich genutzt hätten. Da waren die Christen, die gut reden konnten und die gepredigt haben. Und da waren andere Christen, die ihre Gaben gut nutzen konnten und sie auch gerne präsentiert haben. Und dabei haben sie einen der wichtigsten Punkte am Ende übersehen, nämlich, dass die Gaben, die sie haben und die sie nutzen, ein Geschenk sind. Ein Geschenk. Das Wort, das im Griechischen hier steht, bedeutet im ursprünglichsten Sinn Geschenk. Wir könnten eher anstatt von Geistesgaben, von Geistesgeschenken reden. Diese Geschenke kommen von Gott, von dem dreieinigen Gott. Das hier als kleine Randnotiz ist eine der Belegstellen, die wir haben für die Dreieinigkeit Gottes. Hier heißt es, in Vers 4 sind unterschiedliche Gaben, doch es ist derselbe Geist. Es gibt unterschiedliche Dienste in Vers 5, doch es ist derselbe Herr, nämlich Christus. Und dann in Vers 6, es gibt unterschiedliche Kraftwirkungen, doch es ist derselbe Gott, nämlich unser Vater im Himmel. Wir haben die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und diese Dreieinigkeit gibt uns die Gaben als Christen. Gott schenkt uns die Gaben. Ja, wenn wir das Evangelium verstanden haben, dann haben wir auch verstanden, dass nichts von dem, was wir erhalten, wir jemals verdient haben. und so auch nicht die Gaben, die uns Gott gibt. Es ist nichts, womit wir uns rühmen können. Es ist ein Geschenk. Und was bringen wir schon unseren Kindern bei, was wir machen, wenn wir etwas geschenkt bekommen? Wir bedanken uns. Wir sind dankbar für das, was wir geschenkt bekommen. Und Gott schenkt uns hier nicht irgendetwas, nicht das Spielzeug, was wir uns seit Jahren erhofft haben, nicht das Fahrrad, was wir unbedingt gerne hätten, sondern er schenkt uns Fähigkeiten. Fähigkeiten, die wir nutzen sollen, die wir nutzen dürfen. Begabungen, die wir aber richtig nutzen sollen. Und die wir so nutzen sollen, dass wir damit unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Das sind die Gaben, die wir nutzen sollen, um der Gemeinde zu dienen. Seht ihr, in Vers 7 sagt Paulus, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Das allgemein ist eine Frage, ob es übersetzt werden sollte oder nicht, ob es im Urtext steht oder nicht, aber es steht fest, dass die Gaben, die der Geist uns gibt, dass sie zum Nutzen gegeben worden sind, damit andere Menschen davon profitieren. Alle in der Gemeinde sollen etwas von den Gaben haben, die du bekommen hast, die Gott dir gegeben hat. In manchen Gemeinden wird heutzutage analysiert, wer welche Gaben hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gemacht habt, es gibt so Gabentests, die kann man ausfüllen, dann findet man raus, welche Persönlichkeit man am Ende hat, weil das ist alles, was dahinter steckt. Und man stellt sich die Frage, welche Gabe habe ich? Was kann ich ganz besonders? Wo habe ich vielleicht eine Befähigung, die andere Menschen nicht haben? Und dann stellt man sich die Frage, welche Gabe fehlt in der Gemeinde? Und habe ich vielleicht diese eine besondere Gabe, die in unserer Gemeinde fehlt, damit ich sie nutzen kann? Und das ist menschlich, dass wir uns die Fragen stellen. Jeder will besonders sein. Der eine braucht heutzutage immer das neueste Smartphone, um zu zeigen, dass er sich die neuesten Gadgets leisten kann. Die andere achtet vielleicht genau darauf, was sie sich anzieht, wie sie sich schminkt, um herauszustechen, um perfekt auszusehen jeden Tag. Oder der andere muss durch seine Kleidung auffallen, vielleicht durch seine Haarfarbe, durch seinen Haarschnitt. Seht ihr, es gibt viele Methoden, um aufzufallen. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen als was Besonderes gesehen werden. Wir wollen nicht Teil der großen Masse sein. Doch Gott sagt uns, in der Gemeinde geht es genau nicht darum. Es geht nicht darum, besonders zu sein. Es geht nicht darum, derjenige zu sein, der auffällt. Du sollst dir nicht unbedingt die Frage stellen, was kann ich Besonderes, sondern du sollst dir die Frage stellen, wie kann ich meinen Geschwistern dienen? Und es kann ganz unspektakulär am Ende aussehen, aber die Frage ist, wie diene ich meinen Geschwistern? Denn alles, was uns Gott gegeben hat, angefangen mit unserem Besitz, mit dem, was wir tun, aber auch die Gaben, die uns Gott gegeben hat, alles sollen wir zu ihm zur Ehre nutzen. Und in diesem Fall die Gaben, die uns Gott gegeben hat, damit die Gemeinde davon profitiert und die Gemeinde davon nutzt. Später in Kapitel 14 wird Paulus sagen, es bringt euch nichts, wenn ihr aufsteht und in einer fremden Sprache predigt und keiner in der Gemeinde versteht es. Aber es bringt was, wenn ihr in einer fremden Sprache predigt und jemand anders kann diese Predigt übersetzen, damit die Gemeinde es versteht. Alle Gaben, die wir haben, sollen wir nutzen, aber wir sollen sie so nutzen, dass sie der Gemeinde dienen. Und wir tun das aus Dankbarkeit. Wir empfangen die Gaben von Gott und wir sind dankbar. Und weil wir dankbar sind, tun wir das, was Gott von uns fordert. Tun wir das, was Gott beabsichtigt hat, was Gott will. Wir dienen Gott, wir danken Gott, indem wir dem Leib Christi dienen. Wir haben also zwei Aufforderungen betrachtet. Seid geistlich und seid dankbar. Und die letzte Aufforderung, die wir betrachten, ist, seid zufrieden. Und wir sollten zufrieden sein, oder nicht? Denn Genügsamkeit ist eine christliche Tugend. Wird immer wieder erwähnt im Wort Gottes und im Neuen Testament, dass wir mit dem zufrieden sein sollen, was wir haben. Und wenn wir jetzt die Verse 8 bis 11 betrachten, sind es wahrscheinlich die spannendsten Verse in diesem Abschnitt. Weil hier werden alle Gaben aufgelistet. Da gibt es diese Gaben und da gibt es diese Gaben und da gibt es diese Kraftwirkungen und diese Wunderwirkungen. Und wir könnten uns jetzt intensiv mit jeder einzelnen Gabe im Detail beschäftigen. Aber erstens ist es nicht das Ziel der Predigt, des Textes und zweitens wird es den Rahmen der Predigt sprengen. Seht ihr in Vers 11, am Ende des Abschnitts sagt Paulus, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Und das ist es, worum es Paulus geht, dass wir Demut lernen. Die Korinther haben sich mit ihren Gaben präsentiert und Paulus sagt uns aber in diesem gesamten Abschnitt, dafür gibt es keinen Grund. Es gibt keinen Grund, dass ihr euch mit euren Gaben präsentiert. Der Geist Gottes gibt jedem die Gabe, die er haben soll. Nicht mehr. Die Gabe, wie er will, dass du sie haben sollst. Die Gaben sind nichts, was wir erworben haben, was wir verdient haben. Die Gaben sind nichts, was wir uns antrainiert haben. Nichts, was wir durch geschicktes Training erlangt haben. Wir haben schon gesehen, die Gaben sind Geschenke, die wir erhalten. Und Paulus sagt uns hier am Ende, du sollst zufrieden sein mit dem, was du hast, was Gott dir gegeben hat. Seht ihr, Paulus listet verschiedene Gaben auf. Und die Liste ist noch nicht mal vollständig, weil wenn wir durchs Neue Testament blättern würden, würden wir noch ganz viele andere Geistesgaben finden. Und er sagt uns, unterschiedliche Menschen haben diese unterschiedlichen Gaben. Da gab es eben diese Menschen, die andere Sprachen konnten. Und dann gab es Menschen, die diese Sprachen perfekt übersetzen konnten. Und dann hatte die Gemeinde ganz begabte Lehrer, die das Wort Gottes sehr gut auslegen konnten und erklären konnten. Und dann waren aber noch die Brüder, die sogar noch begabter waren vielleicht, wenn wir wollen, die sogar noch sehr gut predigen konnten, die das Wort sogar perfekt anwenden konnten in die Lebenssituation. Und dann gab es Geschwister, die hatten diese Gabe des Glaubens. Das klingt für uns komisch, weil jeder hat Glauben. Geht es nicht darum, dass Christus durch den Geist in uns Glauben wirkt? Aber es gab Geschwister, denen hat Gott noch ein extra Vertrauen geschenkt, sodass sie nichts aus dem Ruder werfen konnten, dass sie sich von nichts haben umwerfen lassen. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte von Gerd Müller, der mit nichts gelebt hat, aber jeden Tag aufs Neue Gott vertraut hat und von Gott empfangen hat. Und egal, was passiert ist, nichts hat ihn aus der Ruhe gebracht. Es gab diese Geschwister in Korinth. Und das in einer Zeit, wo Verfolgung an der Tagesordnung war, wo Hunger vielleicht sogar an der Tagesordnung war für manche Geschwister. Und dann sind da noch die spektakulären Gaben gewesen, Heilung und Wunderkräfte. Und das sind im Neuen Testament vor allem Gaben, die in Verbindung mit den Aposteln stehen. Jedes Mal, wenn Gott in der Geschichte ein neues Kapitel aufschlägt, sehen wir, dass besondere Gaben, besondere Wunder mit einhergehen. Erinnert euch, als Mose das Volk aus Ägypten geführt hat, wie er vor dem Pharao stand und sein Stock wurde zu einer Schlange. Oder das Wasser des Nils wurde zu Blut. Und dann in der Wüste, wie Mose dazu in der Lage war, aus dem Stein Wasser hervorzubringen, weil Gott ihn dazu befähigt hat und ihn dazu beauftragt hat, es zu tun. Und als die Propheten aufgetreten sind, sind große Wunder damit einhergegangen. Und kleine Wunder, die das Volk noch nicht mal groß gesehen hat, sondern vielleicht nur eine kleine Witwe, deren Mehl nicht ausgegangen ist. Und dann sehen wir, wie Christus auftritt und große Wunder tut. Wunder, die noch nie eingetreten sind. Blinde sehen, Taube hören, Stumme können reden. Und dann hat Christus seine Apostel dazu befähigt mit besonderen Gaben. Und wir sehen im Laufe des Neuen Testaments, wie diese Gaben immer mehr abschwachen, wie diese Gaben immer unwichtiger werden. Wir sehen, dass sie irgendwann gar nicht mehr erwähnt werden in der Apostelgeschichte. Und wir sehen sogar im Jakobusbrief, dass Jakobus sagt, wenn jemand krank ist, dann soll er die Ältesten rufen, die sollen ihn ölen und sollen für ihn beten. Und dann sollen wir auf den Herrn vertrauen, dass es besser wird. Wir lesen aber nirgendwo im Neuen Testament, wenn du krank bist, ruf den Bruder oder die Schwester mit der Heilungsgabe, damit du gesund wirst. Es gab die Apostel und vielleicht ein enger Kreis der Apostel, die von Zeit zu Zeit diese Gabe hatten und Menschen heilen konnten. Aber das Prinzip hat sich heute geändert. Das Prinzip ist nicht mehr vorhanden, was damals herrschte. Und seht ihr, das Problem, wenn wir von diesen Dingen lesen, von Wundern und von besonderen Gaben, dann haben wir dieses Verlangen, wir wollen diese Gaben haben. Wir wollen das haben. Und so ging es den Korinthern. Da sind vielleicht der Apostel gekommen, vielleicht ist Petrus gekommen. Und wir wissen aus Apostelgeschichte, dass Petrus die Gabe hatte, Menschen zu heilen. Als er in den Tempel geht, sagt er zu meinem Mann, Gold und Silber kann ich dir nicht geben, aber im Namen Jesu Christi steh auf und geh. Und er hat vielleicht in Korinth die eine oder andere Krankheit heilen können durch die Kraft des Geistes und im Namen Jesu Christi. Und jetzt wollten die Korinther diese Gabe auch haben. Denn darum ging es ihnen, sich zu präsentieren mit besonderen Gaben, mit besonderen Fähigkeiten. Und wir denken vielleicht manchmal, wenn gewisse Dinge nicht da sind, fehlt uns etwas. Wenn ich etwas nicht kann, fehlt etwas. Aber wie gesagt, die Liste hier ist noch nicht mehr vollständig, die Paulus uns gibt. Und darum geht es Paulus auch nicht. Paulus geht es hier darum, dass wir lernen, zufrieden zu sein. Zufrieden zu sein mit den Gaben, die uns der Geist Gottes gegeben hat. Wir sollen mit dem zufrieden sein, was Gott uns gibt. Wir sollen dankbar sein und wir sollen vor allem geistlich bei der ganzen Sache sein. Paulus zeigt uns, worum es hier wirklich geht. Es geht nicht um die Gaben oder um die Person, die die Gaben hat. Das hat Paulus schon gesagt. Er hat gesagt, wer ist Paulus oder wer ist Apollos? Der eine hat gepflanzt, der andere hat bewässert und Gott hat das Wachstum gegeben. Was sind die Gaben? Es geht nicht um die Gaben oder um die Person, es geht um den Geber der Gaben und um seine Kirche, um sein Volk. Wir sollen also als erstes geistlich sein. Wir sind nicht geistlicher, weil wir gewisse Gaben haben und wir sind nicht ungeistlicher, weil uns gewisse Gaben fehlen. Wir sind auch keine besonders geistliche Gabe, weil wir gewisse Gaben haben. Wir sind geistlich, wenn wir den Heiligen Geist besitzen. Und der Heilige Geist in unserem Herzen Glauben wirkt. Und der Heilige Geist in unserem Herzen das Bekenntnis zu Christus wirkt, was wir aussprechen. Und dann hat Paulus gesagt, sollen wir lernen, dankbar zu sein, weil Gott uns diese Gaben gibt. Weil sie ein Geschenk sind, die Gott uns gibt. Und unsere Dankbarkeit zeigen wir darin, dass wir die Gaben nutzen, um den Leib Christi zu erbauen, um den Leib Christi zu ermutigen. Und weil es nicht um die Gaben oder um die Person geht, sondern um Gott gibt, sollen wir auch nicht darauf schauen, was wir haben und was wir haben können, sondern wir sollen mit dem zufrieden sein, was Gott uns gibt, der Geber aller guten Gaben. Und wir sollen auf ihn schauen und ihm mit allem die Ehre geben. Weil Gott ist es, der uns seinen Geist gesandt hat und Gott ist es, der seine Gaben gegeben hat, damit wir der Kirche dienen. Das ist das Ziel, das Paulus hier hat, dass wir die Gaben richtig nutzen. Und das werden wir sehen, wenn wir durch die nächsten Kapitel gehen. Nächste Woche werden wir sehen, wie Paulus davon spricht, dass wir ein Körper sind. Und dann wird er davon sprechen, dass das Ziel, das Hauptmotiv Liebe ist. Und dann wird er davon sprechen, wie der Gottesdienst ordentlich ablaufen soll. Nicht, dass sich jeder präsentiert, sondern dass Gott verherrlicht wird, weil wir einen Gott der Ordnung haben. Es geht immer darum, dass die Gemeinde erbaut und zugerüstet wird durch das, was Gott uns gegeben hat. Lasst uns beten.